eine Kindersegnung, davon Teil zu sein, auch für den Levi und auch für Lina und Sarah beten zu dürfen. Und auch schön, euch alle kennenzulernen. Wenn ich mich so umschaue, glaube ich, kenne ich kein Gesicht. Ich komme eigentlich ursprünglich, bin aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, habe aber 10 Jahre in Erlangen gewohnt. Vom Studium aus bin wegen Gemeindearbeit oder Gemeindegründung hierher gezogen und meine Gemeinde ist in Nürnberg, das ist die Bethaniengemeinde Nürnberg. Und die Geschichte, wie Dana und Michi uns eigentlich kennengelernt haben, ist eine spannende Geschichte, die hat Gott so geführt, die können wir jetzt nicht erzählen, aber es hat was mit der Universitätsbibliothek und einem Radiergummi zu tun. Ja, also wer die Geschichte hören will, vielleicht haben wir heute Nachmittag noch die Zeit, beim Essen oder so, das zu erzählen. Ja, es freut mich, noch etwas aus Gottes Wort weitergeben zu dürfen. Und übrigens, meine Frau Nora, das muss ich noch erwähnen, die ist auch mit dabei. Wir sind jetzt seit 2 Jahren etwa verheiratet. Das ist auch eine schöne Geschichte, wie der Herr das alles geschenkt hat. Wir möchten in Gottes Wort schauen und uns Gedanken machen über das Thema Segen. Wir haben ja um den Segen Gottes, um den Segen des Herrn Jesus gebeten für die Kinder. Und wir wollen uns aus Gottes Wort anschauen, was Segen eigentlich bedeutet. Wir werden gleich sehen, es gibt verschiedene Arten von Segen. Und den Segen, den wir uns heute anschauen wollen, ist der höchste, die höchste Form des Segens Gottes. Also das, was der Mensch bekommen kann, was das Beste überhaupt ist, das wollen wir uns anschauen. Ich möchte uns dazu den Predigttext vorlesen aus Epheser 1. Wer eine Bibel hat, darf gerne mit aufschlagen. Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Ich lese uns den Text vor, ein paar Verse werde ich überspringen und dann möchte ich gerne ein paar Gedanken dazu weitergeben. Ich lese uns vor, Epheser 1, ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Jetzt springe ich zu Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit.
Ich kann es auch in die Hand nehmen.
Ja, ja. Gut, das wäre schön.
Ja, das kann.
Sehr gut.
So, maximale Freiheit. Ja.
Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass in diesem Text eine Aussage dreimal vorgekommen ist. Ist euch ein Satz aufgefallen, der dreimal vorgekommen ist? Wahrscheinlich nicht, dafür muss man ein bisschen aufmerksamer lesen. Schaut mal in Vers 6, da heißt es zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Und dann nochmal in Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Und dann in Vers 14, zum Lob seiner Herrlichkeit. Dreimal wird gesagt, dass wir Gläubigen, wir Christen, etwas zum Lob der Herrlichkeit Gottes sein sollen. Und es kommt dreimal vor und es ist wie so ein Refrain, der sich ständig wiederholt, wie bei einem Lied. Eigentlich ist das, dieser Text hier, ist eine Art Lied. Es ist ein Loblied auf die Gnade Gottes, auf den Segen Gottes. Und wenn es dreimal ein Refrain gibt, gibt es auch drei Strophen. Die erste Strophe ist in Vers 4 und 5. Um wen geht es denn dort in Vers 4 und 5? Da geht es um den Vater. Der Vater hat uns, das schauen wir uns gleich an, der Vater hat uns gesegnet auf eine bestimmte Art und Weise. Und um wen geht es dann in der zweiten Strophe, im Vers 7 und Vers 8? Dort geht es um Jesus, den Sohn. Und um wen geht es in Vers 13 und 14? Um den Heiligen Geist. Merkt ihr, dass in diesem Text der Vater, der Sohn und der Heilige Geist drinne stehen? Alle drei Personen der Trinität. Und jedes Mal mündet das in den Refrain zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das heißt, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben alle an unserer Errettung mitgewirkt. Alle drei haben eine bestimmte Rolle dabei gespielt, als es darum ging, uns Menschen zu erretten. Und genau das ist, darum handelt dieses Lied, wenn man so möchte, dieser Hymnus, dieser Lobpreis auf die Gnade Gottes. Und Vers 3, kann man sagen, ist so etwas wie eine Überschrift, der Titel des Liedes, die Einleitung. Und dort möchte ich kurz ein, zwei Sachen hervorheben und dann schauen wir uns diese Strophen in aller Kürze an. In Vers 3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Hier fallen ein paar Dinge auf. Gott, der Vater, wird geehrt und gelobt für den Segen, den wir Gläubige erhalten haben. Aber welche Art von Segen ist das hier, über den der Text redet? Es heißt hier, er hat uns gesegnet mit geistlichem Segen. Was ist geistlicher Segen? Wenn wir ins Alte Testament schauen, sehen wir, dass Gott sein Volk Israel auch gesegnet hat oder segnen wollte, aber vor allem mit materiellem Segen. Gott sagt im Alten Testament, wenn ihr meine Gebote haltet, werde ich euch materiell segnen. Ich werde euch Reichtum geben, ich werde euch Wohlstand schenken, ich werde euch Sicherheit vor den feindlichen Völkern geben, ich werde euer Land stark und wohlständig machen. Materieller Segen. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, gibt es eine Veränderung. Uns Gläubigen im Neuen Testament, uns Christen, wird nicht mehr materieller Segen verheißen, sondern vor allem und an erster Stelle geistlicher Segen. Und jetzt kann der eine oder andere sagen, das ist ja schade, ich hätte gerne diesen materiellen Segen Gottes. Ich will Wohlstand haben, ich will reich sein, ich will immer gesund sein, ich will, dass meine Familie und meine Kinder sicher sind. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, und wir werden das gleich tun, dann wird man feststellen, der geistliche Segen ist die viel höhere und bessere Form. Denn ein Mensch kann auf dieser Erde all das haben. Er kann gesund sein, er kann reich sein, seine Familie ist gut versorgt. Und dann, sagt die Bibel, wenn man all das hat und Schaden an der Seele nimmt und für ewig verloren geht, weil man nicht Frieden mit Gott hat durch Jesus Christus, dann hat dieses Leben nichts gebracht, dann ist alles verloren. Das Wichtigste und das Höchste, was ein Mensch erreichen kann, ist, dass er diesen geistlichen Segen bekommt. Und wir schauen uns gleich an, was dieser geistliche Segen ist. Also, von uns Gläubigen wird gesagt, wir haben geistlichen Segen empfangen. Und dann heißt es noch, wir haben jeden geistlichen Segen empfangen. Seht ihr das? Das heißt hier, Gott hat uns mit jedem geistlichen Segen beschenkt. Das bedeutet, dass Gott keinen geistlichen Segen zurückgehalten hat. In anderen Worten, alles, was der Himmel zu bieten hat, hat er den Gläubigen geschenkt. Es heißt hier, er hat uns mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, in den himmlischen Regionen beschenkt. Alles, was Gott zu schenken und zu geben hat, jeder geistliche Segen hat er gegeben. Das heißt, Gott hat uns gar nichts mehr zu schenken, er hat uns bereits schon alles gegeben. Das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst und ein erretteter Mensch bist, ein errettetes Kind Gottes bist, dann hast du jeden geistlichen Segen. Das heißt, ob du das fühlst oder nicht, du bist überreich beschenkt. Ich weiß jetzt nicht, wie reich gesegnet du dich heute Morgen fühlst, weil ich sitze hier und denke so, boah, so gesegnet fühle ich mich eigentlich gerade gar nicht. Mir geht es nicht so gut. Die Woche war anstrengend. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt beschenkt. Gott hat nichts zurückgehalten. Der Himmel hat dir nichts mehr zu geben, weil er bereits alles geschenkt hat. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was diese Segnungen sind. Weil wenn wir da eintauchen, dann verstehen wir erst, dass das die höchsten und besten Segnungen sind, die ein Mensch bekommen kann. Fangen wir mit der ersten Strophe an, wenn man so will. Nämlich der Segen, den der Vater uns geschenkt hat. Oder die Rolle, die der Vater in unserer Errettung gespielt hat. Der erste Punkt, den finden wir in Vers 4 und Vers 5. Es heißt hier, wie er, also Gott der Vater, uns in ihm, in Christus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Der erste Punkt ist, Gott hat uns Gläubige auserwählt. Und ich will gar nicht dieses theologische Fass aufmachen, wie ist das zu verstehen, wenn Gott erwählt, was ist dann unsere Verantwortung, unsere Rolle, darum soll es gar nicht gehen heute Morgen, sondern ich möchte nur auf diesen einen Gedanken hinaus. Es heißt hier, Gott hat uns vor Grundlegung der Welt auserwählt. Das heißt, bevor er die Welt erschaffen hat, hat er die Menschen, die später mal gläubig werden sollten, gesehen und er hat uns gewollt. Er hat die Kinder Gottes schon gesehen und er hat uns gewollt. Und hat gesagt, diesen Menschen, dich und mich möchte ich haben. Die werde ich erschaffen und die werden eines Tages zu mir finden. Ich werde sie rufen durch das Evangelium, sie werden zum Glauben kommen und sie werden meine Kinder sein. Das heißt, Gott hat uns gewollt als seine Kinder. Falls du dich jemals gefragt hast, gibt es irgendjemanden in dieser Welt, der mich gewollt hat? Es gibt Menschen, die wachsen auf, es gibt Kinder, die wachsen auf ohne ihre Eltern. Die sind vielleicht weggegeben worden. In unserer Gemeinde haben wir ein Ehepaar, die haben ein kleines Kind adoptiert und aufgenommen. Das wurde in eine, das gibt es heute tatsächlich noch, in eine Kinderklappe abgegeben. Ihr kennt das vielleicht, dass man einfach ein Kind abgibt. Ganz klein. Dieses Kind kann sich fragen, wer hat mich gewollt? Meine Eltern, vielleicht aus Überforderung, aus irgendwelchen Gründen, wir wissen es nicht, haben dieses Kind abgegeben. Dieses Kind ist aufgenommen, Gott sei Dank, von einem Ehepaar, das diesen Jungen sehr liebt und sich sehr gut um ihn kümmert. Aber es gibt Kinder in dieser Welt, die haben das nicht. Die wachsen in irgendwelchen Kinderheimen auf, machen Probleme und gehen von einem Heim zum nächsten. Und die können sich fragen, gibt es irgendjemanden in dieser Welt, der mich will? Meine Eltern haben mich verstoßen. Wer will mich eigentlich? Die Verheißung ist, wer zum Glauben an Jesus Christus kommt, darf wissen, Gott hat ihn vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung der Welt schon gesehen und gewollt. Gott, der Schöpfer, hat dich und mich gewollt, wenn du ein Kind Gottes bist. Es gibt einen Vers im Alten Testament, in den Psalmen, wo es heißt, selbst wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmt doch der Herr mich auf. Wisst ihr, die Elternbeziehung zum Kind ist ja eigentlich vielleicht die festeste Bindung, die es gibt. Das Letzte, was eine Mutter machen würde, in welcher Not muss eine Mutter sein, dass sie ihr Kind weggibt? Aber wenn diese Bindung kappt und reißt, selbst wenn eine Mutter ihr Kind verstößt, heißt es, Gott, der Herr, nimmt diesen Menschen auf, wenn er zu ihm kommt, wenn er zu Jesus kommt. Das ist eine unglaubliche Gnade. Jemand, der zu Jesus kommt und ein Kind Gottes wird und ein Kind Gottes ist, der darf wissen, ich bin gewollt. Gott hat mich geschaffen, egal aus welchen Umständen heraus ich komme. Und Gott hat mich vor Grundlegung der Welt gewollt. Er hat mich auserwählt. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Gott hat uns Gläubige, die Kinder Gottes, hat er gewollt, bevor wir irgendwas tun konnten. Lass mich dich fragen, vor Erschaffung der Welt, wie viel hast du da schon geleistet? Gar nichts, oder? Da gab es uns doch gar nicht. Und bevor du nur eine Sache leisten und tun konntest für Gott, hat Gott dich schon gewollt. Mussten wir irgendwas dazu beitragen, dass Gott uns wollte, dass er uns liebte, dass er uns für sich ausgewählt hat? Nein, wir konnten gar nichts tun. Uns gab es noch gar nicht. Er hat uns gesehen und er hat uns gewollt. Und dann heißt es hier so schön, er hat uns nicht nur gesehen und gewollt, sondern er hat sich auch vorgenommen, uns eines Tages zu Söhnen zu machen. Hier ist die Rede davon, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Jetzt muss ich sofort eine Sache erklären. Die Sohnschaft oder zu den Söhnen Gottes zu gehören, hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Auch Frauen sind bei Gott Söhne. Und das hat nichts mit Gender-Ideologie oder irgendwas zu tun. Ich möchte das kurz erklären. Was dahinter steckt, ist nicht eine biologische Beschreibung Mann-Frau, sondern eine Beziehungsbeschreibung. Weil Gott hat ja bereits einen Sohn, richtig? Jesus Christus. Und Jesus, der Sohn, ist in einer Sohn-Beziehung zum Vater. Und der Vater ist in einer Vater-Sohn-Beziehung zu Jesus. Und in dieser Beziehung, ein Sohn zu sein von Gott dem Vater, in dieser Sohnes-Beziehung, dort hat uns Gott mit hineingenommen, die Gläubigen. Wenn ein Mensch sich zu Jesus Christus bekehrt und an Jesus Christus glaubt, wird er versetzt in diese Beziehung. Er bekommt diesen Beziehungsstatus Söhne. Das heißt, wir haben dieselbe Beziehung zum Vater wie der Herr Jesus. Nicht falsch verstehen, wir sind Menschen, wir werden nicht zu Gott. Aber vom Beziehungsstatus her werden wir in dieselbe Beziehung mit hineingenommen. Und worum betet der Herr Jesus in Johannes 17, kurz bevor er die Welt verlässt, wo er sich von den Jüngern verabschiedet? Er betet darum, dass die Jünger und alle Gläubigen später dieselbe Liebe des Vaters bekommen, wie er sie bekommen hat. Und in dieselbe Gemeinschaft mit dem Vater reinkommen, wie auch er in der Gemeinschaft ist. Und dass wir in derselben Einheit sind, wie der Sohn, der Herr Jesus, mit dem Vater ist. Und in dieser Verbundenheit sollen wir Gläubige mit hineingenommen werden. Versteht ihr? Das ist unglaublich. In dem Sinne kann man ein Stück weit sagen, wir Gläubigen werden mit hineingenommen in die Trinität, in dieses Geschehen in Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn, die sich lieben von Ewigkeit her, die verbunden sind, wo es kein Streit, keine Disharmonie gibt. Dort gibt es nur Liebe und Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Und wir Gläubigen werden in alle Ewigkeit dort mit hineingenommen, in diese Beziehung. Weil wir die Sohnschaft auch bekommen haben durch Jesus. Das ist unglaublich. Wir werden in alle Ewigkeit als Söhne, und wir verstehen jetzt, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, das hat was mit Beziehung zu tun. Wir werden für alle Ewigkeit in dieser Sohnschaftsbeziehung mit Gott sein. Wir werden sie mit Jesus teilen. Und wisst ihr, deswegen wird auch Jesus, weil er ja quasi der erste Sohn ist, und wir jetzt seine Brüder geworden sind, heißt es. Wir sind ja zu Söhnen geworden, das heißt, wir sind für Jesus zu Brüdern geworden. Jesus ist wie der größte Bruder, der große Bruder, und wir sind die nachfolgen durften. Und deswegen heißt es übrigens in der Bibel auch, dass Jesus der eingeborene Sohn war, das heißt, er war der einzige Sohn, und so heißt es in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn gab. Und später im Kolosserbrief ist die Rede davon, dass aus diesem eingeborenen Sohn der erstgeborene Sohn geworden ist. Versteht ihr? Weil weitere Söhne in die Familie aufgenommen worden sind. Jetzt ist Jesus nicht mehr der einzige Sohn. Er ist der einzige, der Gott ist. Wir bleiben Menschen und Geschöpfe. Aber von Beziehung her, er ist der erste Sohn, und er ist vom Eingeborenen zum Erstgeborenen geworden. Und wir sind mit hineingenommen worden und sind auch in diese Sohnschaft, in diese Vater-Sohn-Beziehung angekommen. Das ist ein unglaublicher Segen. Welcher Mensch hier auf der Erde kann sagen, ich habe Gott zum Vater, Jesus Christus ist so wie der erstgeborene Sohn, mein großer Bruder, und ich bin in derselben Liebe und Einheit mit Gott wie der Herr Jesus. Das ist unglaublich. Und deswegen mündet es auch hier im ersten Refrain dann in diese Freude hinein, Vers 6, das Ganze ist geschehen zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, damit Gott gelobt wird über diese Riesengnade, die wir geschenkt bekommen haben. Das ist der erste Segen, den wir bekommen haben. Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt und vorherbestimmt zur Sohnschaft. Und der zweite Punkt, den lesen wir in Vers 7 und Vers 8. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das muss man kurz erklären. Was bedeutet Erlösung durch sein Blut? Jeder Mensch ist von Geburt an, und ich sage es nur ungern, aber auch diese kleinen, süßen Kinder sind, laut der Bibel, laut Gottes Wort, von Geburt an in einem sündigen Zustand. Das heißt, im Alten Testament sagt David, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und, Eltern wissen das, schon nach kurzer Zeit äußert sich diese sündige Natur in den Kindern. Dann kommt das erste rebellische Verhalten, das Rumquäken, später kommt das Nein. Und man fragt sich, Moment, ich habe doch all dieses Verhalten meinen Kindern gar nicht beigebracht. Ich bringe mir ja nur Gutes bei und ich bin ja eigentlich nur ein Vorbild. Woher kommt all das schlechte Verhalten? Klar, manche schauen sich vielleicht bei den Eltern ab, aber wisst ihr, wo es eigentlich herkommt? Aus der Sünde, die schon in den Kindern drin steckt. Das sagt die Bibel. Jeder Mensch ist von Geburt an, hat diese Sünde in sich und es ist nur eine Frage der ganz kurzen Zeit, dass das rauskommt. Und all der Ungehorsam der Kinder kommt aus dieser sündigen Natur. Welche liebenden Eltern bringen ihren Kindern bei, zu lügen? Macht doch keiner von uns, oder? Warum lügen Kinder? Wer bringt den Kindern bei, dass sie ihre Geschwister schlagen und ihnen Spielzeug wegnehmen? Das bringen wir ihnen doch nicht bei. Wir bringen ihnen bei, teil dein Spielzeug, sei freundlich, sei nett. Und trotzdem kommt das raus. Versteht ihr? Das steckt so tief in uns Menschen drin. Wir Menschen sind in Sünde gefallen, in Sünde geboren und wir leben auch in Sünde. Und jetzt brauchen wir Erlösung, das heißt Befreiung, Rettung aus diesem Zustand. Und es gibt einen Weg, nämlich das Blut Jesu Christi. Das heißt hier, wir haben die Erlösung durch sein Blut. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, damit nach 1. Johannes 1, Vers 7 ein Mensch gereinigt werden kann vor Gott von seiner Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7 ist vielleicht der größte und schönste und wichtigste Satz in der Menschheitsgeschichte. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit, von aller Sünde. Und das darf man sich dick und fett unterstreichen. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit, von aller Sünde. Diesen Satz dürft ihr euch gerne in der Bibel unterstreichen, weil er so wichtig ist. Jeder Mensch darf zum Herrn Jesus kommen. Egal wie viel er gesündigt hat in seinem Leben, egal wie viele schlimme Dinge er getan hat. Und wenn er ein Verbrecher gewesen ist, kriminell geworden ist oder ganz schlimme Dinge getan hat, jeder Mensch darf zu Jesus kommen. Es gibt nur eine Voraussetzung im Grunde: man muss seine Sünde erkennen. Ein Mensch muss zerbrochen sein darüber und erkennen, ich bin ein Sünder, ich habe so versagt vor Gott. Und wenn ein Mensch das erkennt, nicht hochmütig und stolz, ich bin ein guter Mensch. Viele denken, sie seien gute Menschen. Die Bibel sagt, es gibt nicht einen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen Menschen. Das ist ein Urteil von der Bibel. Und wenn ein Mensch erkennt, ich bin gar nicht gut, sondern ich bin voller Sünde. In Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Mein ganzes Leben hindurch habe ich gesündigt und vor Gott bin ich tausendfach schuldig geworden. Wenn ein Mensch das erkennt, dann darf er zu Jesus kommen. Und Jesus verspricht, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht ab, den weise ich nicht ab. Sondern er darf kommen und er darf durch das Blut Jesu Christi gereinigt werden. Er darf erlöst werden. Er kriegt die komplette Vergebung. Es heißt hier, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Was bedeutet das? Die Vergebung der Übertretungen. Wir haben Gottes Gebote hundertfach und tausendfach übertreten. Wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt, kriegt er die Vergebung für alle seine Übertretungen in seinem Leben. Und er wird gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Und dann wird weiter beschrieben, wie gerne Gott vergibt. Es heißt hier, wir haben die Erlösung und die Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade. Wisst ihr, dass Gott reich ist an Gnade? Gott ist nicht knausrig, sparsam oder geizig. So nach Motto, wenn jemand ein Mensch ankommt und ihm tun seine Sünden leid, dann gibt er so ganz bisschen, ganz sparsam. Es heißt hier, Gott ist reich an Gnade. Im Alten Testament heißt es schon, Gott liebt es, gnädig und barmherzig zu sein. Wenn ein Mensch zerbrochen kommt, liebt er es, gnädig zu sein. Ich habe heute Morgen diese Geschichte gelesen, in den Evangelien, wo eine Frau beim Ehebruch ertappt wurde und die wird zu Jesus gebracht und nach dem mosaischen Gesetz, nach dem alttestamentlichen Gesetz, müsste sie gesteinigt werden. In Klammer auf, für den Ehebruch braucht es nicht nur eine Frau, sondern auch einen Mann. Wo war der denn? Den haben sie nicht geschnappt, oder? Den haben sie vielleicht laufen lassen. Der hätte auch bestraft werden müssen. Und die Frau wird zu Jesus gebracht und eigentlich war klar, was jetzt geschehen muss. Die Frau muss jetzt bestraft werden mit der Todesstrafe. Und Jesus wendet die Situation so, dass am Schluss alle Ankläger weggehen und die Frau liegt da zerstört am Boden im Grunde und Jesus sagt ihr diese wichtigen Worte: Ich verurteile dich nicht. Wer zerbrochen zu Jesus kommt über seine Sünde, der wird nicht verurteilt werden, sondern er bekommt Vergebung. Gott liebt es, einen zerbrochenen Sünder zu vergeben, zu reinigen durch das Blut Jesu Christi und einen Sohn, Söhne, Kinder Gottes draus zu machen. Versteht ihr? Gott hat so ein Wohlgefallen daran. Mit Stolz und Hochmut kann er nichts anfangen. Über Stolz und Hochmut heißt es in der Bibel an vielen Stellen, er schaut die Stolzen an von Ferne. Das heißt, Gott distanziert sich von dem stolzen Menschen. Oder es heißt, dem Stolzen widersteht er, da geht er in Widerstand. Stolz und Hochmut, damit hat man bei Gott keine Chance. Aber zerbrochen und ehrlich zu sein, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe versagt, Gott. Diese Menschen, die nimmt der Herr Jesus so gerne an, wie diese Frau, die zerbrochen war. Und denen gibt er den Reichtum der Vergebung. Schaut mal, wie es hier weiter heißt. Wir haben die Erlösung und Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade, und jetzt kommt es in Vers 8, die er uns überströmend widerfahren ließ. Die er uns überströmend widerfahren ließ. Wisst ihr, Gott ist nicht nur reich an Vergebung und an Gnade, sondern er gibt sie auch gerne. Man kann ja reich sein an eine Sache, aber sie nicht geben, weil man geizig ist. Man kann reich sein an Geld, aber man gibt sie nicht gerne an andere. Man gibt es nicht gerne an andere. Gott ist reich an Gnade und an Vergebung und er gibt sie überströmend. Überströmend. Ich muss an dieser Stelle immer an so ein Bild denken, das gebe ich immer ganz gerne weiter. Vielleicht kennt ihr das. Manche Menschen legen sich gerne, weil es gut für die Haut sein soll und für die Gesundheit, legen sich gerne in so ein Moorgebiet rein. In ein Moor, in so feuchte Erde, da legt man sich komplett rein, da guckt dann nur noch das Gesicht so raus, nur noch das Gesicht guckt und alles ist komplett in diesem Moor drinne. Und dann, wenn die wieder aufstehen und aussteigen, könnt ihr euch vorstellen, wie die aussehen, oder? Schwarz, mit dieser schwarzen, feuchten Erde von oben bis unten, komplett schwarz. So dürfen wir uns vorstellen, so steht der sündige Mensch vor Gott geistlich da. Von oben bis unten voll von Sünde, schwarz. Und jetzt heißt es, wenn ein Mensch so, ein Sünder zerbrochen, zu Jesus kommt, dann kriegt er überströmende Vergebung. Und da habe ich dieses Bild im Kopf, dieser Mensch, der so voll von Erde ist, der geht zu einem Wasserfall und stellt sich unter diesen Wasserfall und das Wasser fließt und da kann er sich reinigen. Und wenn man unter so einem Wasserfall steht und das Wasser läuft so runter und man wäscht sich gerade sauber, muss man irgendwie Angst haben, dass das Wasser nicht ausreicht. Plötzlich hört es auf und es tröpfelt so und dann war es das. Und dann steht man noch so halb gereinigt da. Muss man Angst haben, der Wasserfall könnte versiegen plötzlich. Hinter diesem Wasserfall ist ein Fluss, der ist hunderte Kilometer lang. Und da kommen Millionen von Kubikmetern an Wasser geflossen. Wer will, kann stundenlang, tagelang unter diesem Wasserfall stehen und das Wasser fließt und es fließt und es fließt und man kann sich reinwaschen. Man kann am nächsten Tag wiederkommen, man kann sich reinwaschen. Es ist, wie es hier heißt, überströmend. Die Vergebung bei Gott ist überströmend wie so ein Wasserfall. Wir müssen keine Angst haben, dass meine Sünde, unsere Sünde zu viel, zu schlimm, zu schrecklich ist, als dass sie nicht vergeben werden könnte. Die Vergebung bei Gott ist reich und er lässt sie uns überströmend erleben. Es braucht nur dieses zerbrochene Herz. Wisst ihr, der Herr Jesus sagt mal an einer Stelle, Petrus fragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er zu mir kommt? 7-mal am Tag. Und was sagt Jesus dann? Nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und bevor jetzt die Mathematiker anfangen zu rechnen, 490-mal am Tag, das ist nicht gemeint, denn die Zahl 7 hat eine Bedeutung in der Bibel, die steht nämlich für Vollkommenheit, für ein abgeschlossenes, vollkommenes Maß. Und wenn Jesus sagt, du sollst ihm nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal, dann bedeutet das in einem vollkommenen Maß, immer. Immer sollst du ihm vergeben. Die Situation, dass er zu dir kommt und um Vergebung bittet und du sagst, ich vergebe dir nicht, ich bleibe knallhart, die darf es gar nicht geben. Und wisst ihr, was mir dann aufgegangen ist, als ich das gelesen habe? Wenn wir einander in einem vollkommenen Maß, das heißt immer, jedes Mal vergeben sollen, dann tut es Gott uns gegenüber auch. Weil unsere Vergebung zwischen uns Menschen ist doch nicht größer als die Vergebung Gottes uns gegenüber. Ist meine Vergebung größer als die von Gott? Bin ich größer und besser als Gott? Nein. Wenn der Herr von uns sagt, dass wir immer vergeben sollen, 70 mal 7 mal, dann bedeutet das, dass wir auch 70 mal 7 mal zu ihm kommen dürfen und er wird uns jedes Mal verzeihen. Wir sollen ja nur so vergeben nach dem Vorbild, wie er uns vergibt. Das heißt, wir dürfen jeden Tag auch zum 10. Mal zu ihm kommen und um Vergebung bitten, wenn wir es ehrlich und aufrichtig meinen. Dieser Reichtum an Gnade ist nicht beschränkt, sondern er lässt es uns überströmend widerfahren. Das ist dieser Reichtum, den wir bei Gott finden. Das ist dieser zweite Punkt, den wir sehen. Wir haben beim Vater gesehen, wir sind vom Vater auserwählt und vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt, damit wir Söhne sein sollen. Und beim Sohn sehen wir bei Jesus, er ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir durch sein Blut Erlösung haben. Das heißt Vergebung. Und diese Vergebung bekommt jeder Mensch, der zu ihm kommt, in einem überströmenden Maß. Und der dritte und letzte Punkt, der dritte und letzte Segen, den wollen wir uns noch anschauen in den Versen 13 und 14. Wir haben jetzt den Vater gehabt, wir haben den Sohn gehabt und jetzt kommt der Heilige Geist. Welche Rolle spielt der Heilige Geist bei unserer Errettung? Es heißt hier in Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Hier in dem Vers steht drin, was nötig ist, damit ein Mensch errettet wird. Was muss geschehen, damit aus einem Sünder ein Kind Gottes wird, das gereinigt ist durch das Blut Jesu Christi? Hier in dem Vers werden drei Schritte genannt. Er muss das Evangelium hören. Das heißt hier zuerst, in ihm habt auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. Er muss zuerst hören. Dann in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Er muss glauben, Schritt Nummer 2. Und dann heißt es, wird man mit dem Heiligen Geist versiegelt. Dann wird man gerettet. Das heißt, ein Mensch muss das Evangelium hören.
Er muss es glauben und dann wird er gerettet werden. So einfach ist das. Und in dieser Reihenfolge gibt es nichts dazwischen, dass ein Mensch gerettet wird. Er muss hören, er muss glauben und dann empfängt er die Vergebung und den Heiligen Geist. Seht ihr das? Es steht dort ganz deutlich drinnen. So einfach ist es, dass ein Mensch gerettet wird. Er hört diese Botschaft von Jesus Christus, er vertraut und glaubt mit seinem ganzen Herzen, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Und wenn ich zerbrochen zu ihm komme, dann reinigt er mich und wäscht mich rein von all meiner Sünde. Und dann ist ein Mensch gerettet. So einfach ist es. Wenn man hört, muss man nur glauben und dann wird man gerettet werden. Also glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, heißt es in der Apostelgeschichte. Und dann geschieht nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern es heißt hier, man wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet das, dass man versiegelt wird mit dem Heiligen Geist? Wir lesen von solchen Versiegelungen schon im Alten Testament. Wenn ein König zum Beispiel ein offizielles Dokument, ein Schreiben, eine Nachricht rausgegeben hat, dann wurde das mit einem Siegelring von ihm besiegelt. Und dieser Siegelring hat deutlich gemacht, dieser Brief, dieses Schreiben ist echt, ist ein Original, das gehört zum König, das ist keine Fälschung, das ist kein Fake, sondern es ist ein echtes Dokument, eine echte Nachricht des Königs. Das lesen wir schon im Alten Testament. Und mit dem Heiligen Geist ist es auch so. Wenn Menschen versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, heißt es, dass sie echte Kinder Gottes sind. Andersherum gesprochen, ein Mensch, der nicht den Heiligen Geist hat, der ist nicht sein. Das heißt, so heißt es auch schon in Römer 8, wer den Geist hat, der gehört ihm und wer den Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wisst ihr, wir sehen ja nur die sichtbare, die materielle Welt. Das heißt, ihr seht mich, ich sehe euch, wir sehen hier die sichtbare Welt. Wenn wir jetzt unsere Augen umschalten können in die geistliche, in die unsichtbare Welt, also wenn wir das jetzt so umschalten könnten, wir würden jetzt nur noch die geistliche Wirklichkeit hier sehen, dann könnte man in jeden Menschen hineinschauen und sehen, der hat den Heiligen Geist, der hat den Heiligen Geist, der hat ihn nicht, der hat ihn nicht, der hat ihn wieder. Und dann würde man genau sehen, jeder, der den Heiligen Geist hat, der versiegelt ist mit dem Heiligen Geist, der ist ein echtes Kind Gottes. Alle anderen nicht. Selbst wenn man dann den Blick wieder zurückschraubt und wieder nur die sichtbare Welt sieht, das hier, was man sieht, und da ist ein Mensch, der geht auch in die Gemeinde, der singt auch Lieder mit, der spendet irgendwie Geld, der kann sogar die Bibel lesen, keine Ahnung, der kann freundlich zu seinen Arbeitskollegen und zu den Nachbarn sein, aber wenn er den Geist Gottes nicht hat, dann ist er gar kein Kind Gottes. Für uns Menschen gilt, wir sehen nur, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und der Text hier und andere Stellen im Neuen Testament machen deutlich, die wahren Kinder Gottes haben den Heiligen Geist. Sie sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist quasi das Echtheitssiegel, der Echtheitsausweis, dass man ein echtes Kind Gottes ist. Und Gott schaut in diese Welt, diese Milliarden Menschen, und er sieht, wer hat den Heiligen Geist. Und das sind die wahren Kinder Gottes. Wer den Geist nicht hat, der ist nicht sein, Römer 8. Das heißt, der Heilige Geist ist unsere Garantie, dass wir echte Kinder Gottes sind. Und ein Mensch, der zum Glauben kommt, der zu Jesus kommt, Vergebung empfängt, der wird an dem Tag, das heißt hier, als ihr gehört und als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Wir lesen das im Neuen Testament, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, haben sie in dem Moment den Heiligen Geist empfangen. Und so ist es auch heute, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, empfängt er den Heiligen Geist. Und vielleicht merkt man das am Anfang noch gar nicht. Das ist vielleicht eine Sache, das spürt man nicht. Ich habe von Leuten gehört, die haben sich bekehrt. Und nachdem sie sich bekehrt haben, gebetet haben, ihre Sünden bekannt haben, Vergebung empfangen haben, haben sie erstmal nichts gemerkt. Die haben so geguckt, hat sich was verändert? Nee, hat sich erstmal nichts verändert. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? In den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten hat sich plötzlich was an den Menschen verändert. Plötzlich hat das Umfeld, die Freunde, die Familie, die Arbeitskollegen angefangen zu sagen, irgendwie bist du anders. Irgendwas hat sich an dir verändert. Plötzlich hatte die Person nicht mehr die Interessen wie damals. Möchte plötzlich die Sachen nicht mehr machen, die sie damals gemacht hat. Plötzlich interessiert sie sich dafür, Bibel zu lesen. Was ist denn mit dem los? Plötzlich geht die Person in die Gemeinde, möchte beten, interessiert sich für Gott, verändert den Lebensstil. Und versteht ihr, das ist die Veränderung, die durch den Heiligen Geist geschieht. Und daran kann man dann so nach und nach sehen, dass ein Mensch den Heiligen Geist empfangen hat. Weil der Geist dann anfängt, uns zu verändern. Man merkt, die Person ist wie ausgewechselt, wie ausgetauscht. Die ist irgendwie jemand anders geworden. Es wird nach außen hin ein Stück weit sichtbar und erfahrbar und deutlich. Und dann heißt es, und das ist der letzte Aspekt, damit möchten wir enden, der Geist Gottes ist nicht nur so ein Siegel, eine Versiegelung, sondern, es heißt hier in Vers 14, er ist auch ein Unterpfand unseres Erbes. Wir sind ja Kinder Gottes, das heißt, der Himmel, dort wo Gott jetzt ist, das ist unsere ewige Heimat. Wir werden eines Tages nach diesem Leben dorthin gehen. Und dort erwartet uns ein Erbe. Ist ja klar, Eltern vererben in der Regel etwas ihren Kindern. Und Kinder empfangen irgendwann ein Erbe. Wenn wir Kinder Gottes geboren sind, bekommen wir auch ein Erbe bei Gott. Und das wird die gesamte Ewigkeit und Herrlichkeit bei Gott sein. Die wartet auf uns Kinder Gottes. Wir werden in dieser Harmonie und in dieser Liebe und in dieser Gemeinschaft mit Gott sein. Für immer. Und jetzt heißt es hier, der Heilige Geist ist ein Unterpfand. Oder manche Bibelübersetzungen übersetzen eine Anzahlung für dieses Erbe. Mit einer Anzahlung können wir schon ein bisschen was anfangen. Eine Anzahlung kennen wir ja, wenn man ein Auto zum Beispiel kauft oder irgendwas von größerem Wert, dann zahlt man oft einen ersten Betrag aus und garantiert damit, der große restliche Betrag kommt noch. Der kommt noch hinterher. Das ist eine erste Anzahlung dafür. Und genau das ist hier auch so gemeint. Wir sehen das als Bild auch im Alten Testament, als das Volk Israel in das verheißene Land Kanaan, quasi in ihr Paradies, in ihren Himmel einziehen wollte. Als sie in das Land Kanaan einziehen wollten, dann haben sie ja Kundschafter losgesendet, die haben das Land ausgekundschaftet. Dann kamen sie zurück zu dem Volk, das Volk war noch in der Wüste, hat da noch gewartet. Und was haben sie dann mitgebracht? Die haben dann da etwas aus dem Land mitgebracht. Richtig, eine riesen Traubenrebe, noch viel, viel größer als die, die hier hängt. Das musste auf einem riesen Stock von Männern getragen werden. Und ihr könnt euch vorstellen, das Volk, das jetzt seit Wochen in der Wüste unterwegs war und so frisches Obst gar nicht gesehen hat, die konnten jetzt sehen, boah, was ist das für ein herrliches Land. Und die Kundschafter haben gesagt, in diesem Land dort, da fließt Milch und Honig. Das ist ein wunderbar herrliches Land. Seht diese Früchte an. Es waren noch andere Früchte dabei, aber vor allem eine riesige Traubenrebe. Im Grunde haben sie gesagt, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Dieses Land wartet auf uns. Ihr habt ja einen ersten Vorgeschmack auf das, was auf euch wartet in dem Land. Und versteht ihr, so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Gott gibt uns, den Gläubigen, den Heiligen Geist. Und das wäre jetzt nochmal eine eigene Predigt, darüber nachzudenken, welche Aufgabe erfüllt der Heilige Geist an uns. Wie leitet er uns in alle Wahrheit? Wie tröstet er uns? Wie stärkt er uns? Wie hilft er uns in diesem Leben? Auch in allen Schwierigkeiten. Der Geist Gottes ist, ich sage es nur in einem Satz, er ist die Stellvertretung Jesu jetzt hier auf der Erde. In Johannes 14 und 16 sagt Jesus, er geht weg zum Vater, aber er sendet einen anderen Beistand, nämlich den Heiligen Geist. Der vertritt Jesus auf der Erde in uns und er tröstet uns, er hilft uns, er führt und leitet uns, wie Jesus auf der Erde die Jünger geleitet und ihnen geholfen hat und sie gelehrt hat. Dasselbe tut der Heilige Geist jetzt in uns. Und wisst ihr, diese Stelle sagt, das ist wie ein erster Vorgeschmack auf den Himmel. Da kriegen wir noch so viel mehr von Gott. Aber der Geist Gottes ist wie eine erste Anzahlung, wie diese Rebe aus diesem herrlichen Land, damit wir schon schmecken dürfen, wie freundlich und wie gut der Herr ist. Und dass er jetzt schon bei uns ist. Und wenn wir eines Tages bei ihm sein werden, wird es noch so viel herrlicher, so viel großartiger sein. Wir dürfen es jetzt am Heiligen Geist schon schmecken und erleben. Das ist eine erste Anzahlung. Ja, so sehen wir, dass wir Gläubigen überreich beschenkt sind. Wenn ein Mensch zu Jesus kommt, kriegt er all diese Segnungen. Und wisst ihr, das sind jetzt nur 3 Punkte gewesen. Das Neue Testament ist noch viel dicker. Es gibt noch viel, viel mehr an Segnungen und Geschenke. Und ich glaube, wenn wir uns das so vor Augen führen, dann wird deutlich, dieser geistliche Segen ist so viel wichtiger als alle Segnungen, die wir hier auf der Erde haben könnten. Weil wenn wir das verpassen, wenn ein Mensch das verpasst, dann kann er hier auf der Erde ein tolles Leben geführt haben, aber in der Ewigkeit geht er verloren und kommt nicht in die Herrlichkeit zu Gott. Das ist der höchste Segen, das ist dieser geistliche Segen. Und diesen Segen wünschen wir allen Menschen, für den haben wir auch gebetet, für die Kinder. Die Kinder kriegen hoffentlich auch viel äußeren Segen. Hoffentlich schenkt Gott ihnen auch Gesundheit, einen guten Weg, den sie im Leben gehen können. Bildung, Schulbildung, eine Ausbildung, Ehepartner, gute Arbeitsstellen, das wünschen wir alles und dafür dürfen wir auch beten. Aber den höchsten Segen, den wir den Kindern und jedem Menschen wünschen, ist dieser geistliche Segen. Ein Kind Gottes zu werden. All diese Segnungen des Vaters zu bekommen, das wünschen wir den Kindern. Dafür beten wir, dafür dürfen wir auch weiter beten, dass die Kinder und auch Menschen in unserem Umfeld diesen Segen bekommen. Und wisst ihr, diesen Segen, und das ist der letzte Punkt, mit dem schließe ich jetzt, diesen Segen gibt es nur an einem einzigen Ort. Ist euch aufgefallen, in dem Text heißt es immer wieder, in ihm hat er uns auserwählt, in ihm ist die Erlösung, in ihm sind wir versiegelt worden, in ihm ist dieses Unterpfand. Es heißt immer wieder in Christus, in Christus. Und was damit gemeint ist, ist, dass all diese Segnungen gibt es nur an einem bestimmten Ort. Wenn man diese Segnungen haben will, muss man, ich möchte sagen, zu einer bestimmten Adresse, zu einer bestimmten Person gehen, nämlich in Christus. Das ist so, wie wenn ich euch erzählen würde von einem wunderbaren, herrlichen Ort. Und wenn ihr dorthin geht, da geht es euch so richtig gut. Da dürft ihr die tollsten Dinge erleben. Ich kann euch jetzt hier davon, könnte ich euch erzählen, aber es bringt euch nichts. Ihr würdet nur davon hören. Wenn ihr das erleben wolltet, müsstet ihr ins Auto steigen und an diesen Ort fahren. Und dort würdet ihr das auch erleben, was ich da erlebt habe. Und so ist es auch im Geistlichen. Diese Segnung gibt es nur in Christus. Das heißt, ein Mensch muss zu Christus kommen und er muss regelrecht in Christus hineinkommen, um gesegnet zu werden. Wie kommt man in Christus hinein? Durch Glauben. Durch Glauben kommt man zu Jesus und durch Glauben wird man hineinversetzt in Christus und kriegt dann alle Segnungen. Und wisst ihr, was das auch bedeutet? Außerhalb von Christus gibt es diese Segnungen nicht. Wenn ein Mensch nicht zu Christus kommt und nicht in Christus ist, hat er diese Segnungen nicht. Außerhalb gibt es die nicht. Die gibt es nur bei Jesus Christus. Und deswegen ist die Einladung und der Ruf, komm zum Herrn Jesus Christus, wenn du diese Segnungen haben willst. Du musst zu ihm kommen im Glauben. Im Gebet kannst du heute zu ihm kommen. Und du wirst all diese Segnungen und noch viel mehr Geschenke bekommen. Und so dürfen wir sehen, dass wir Kinder Gottes, die bereits zu Jesus gekommen sind, wir sind überreich beschenkt. Und wir beten und wünschen das auch für die Kinder, für die wir heute gebetet haben. Und für jeden Menschen, auch für jeden Erwachsenen, gilt dieses Angebot. Man darf zu Jesus Christus kommen und man darf diesen Segen Gottes empfangen. Und dann gilt alles, was wir gesehen und gehört haben, gilt für einen persönlich auch. Und noch so viel mehr. Das wünsche ich jedem, dass jeder diesen Segen ergreift, dass jeder zu Jesus Christus kommt und sich reich beschenken lässt durch Christus. Amen.